Guten Morgen. Na, seid ihr fit? Ja, sehr gut. Bevor ich anfange zu predigen, wollte ich mich auch einmal herzlich bedanken an die Gemeinde. Wir haben ja vor 2 Monaten Renate und ich Zwillinge bekommen und seitdem ist echt eine Dynamik bei uns im Leben. Und wir merken, dass wir so getragen werden von euch und ich glaube auch, durch euch wäre das gar nicht so möglich, dass wir das so machen, wie wir das gerade machen. Also vielen herzlichen Dank für die ganzen Unterstützung, für die ganzen Postkarten, auch für die finanzielle Unterstützung, für die ganzen Gebete und dass ihr einfach auch Zeit investiert, da zu sein und ein bisschen mit uns die kleinen Racker versorgt. Ja. Du kannst gerne einmal die PowerPoint anmachen. Ja. Mein Thema ist Leben in Gewissheit und nicht in Sicherheit. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, in einer göttlichen Gewissheit zu leben und nicht in einer menschlichen Sicherheit. Ich glaube, dass wir berufen sind, von Gott einen Auftrag zu erfüllen und dass dieser Auftrag nur erfüllbar ist, wenn wir bereit sind, in seiner Gewissheit zu leben und nicht in menschlicher Sicherheit. Ich habe letztens gearbeitet und ein Arbeitskollege hat zu mir gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ja, ich fliege jetzt nächsten Monat in die Türkei wieder, wir machen einen Einsatz mit ein paar aus der Gemeinde. Und dann hat er zu mir gesagt, oh, das ist doch irgendwie gefährlich, oder nicht? Ich so, ja, also es ist jetzt kein Urlaub, den ich da mache. Also Türkei ist ein Land, was jetzt nicht so sicher ist für Christen. Also der Gottesdienst findet da unter Polizeischutz statt. Und dann meinte er, ja, du bist doch jetzt gerade Vater geworden und du musst auch an deine Familie denken und. Und dann hat er mir halt erzählt, dass er jetzt gar nicht so weit mit der Kinderplanung ist, weil er jetzt erstmal eine Ausbildung machen möchte, die ihn finanziell absichert und er mehr so sein Leben aufbauen möchte. Und dann habe ich ihn gefragt, wo steht das denn in der Bibel? Wo sagt Jesus, lebe in der Sicherheit? Wo sagt Jesus, bau dir ein Nest, verkriech dich da drinne und bestenfalls gehst du noch einmal die Woche zur Gemeinde, um deine religiöse Aktion abzuhaken zu können und das war's. Er konnte mir daraufhin nichts sagen und ich habe zu ihm gesagt, ich glaube, ich bin da am sichersten, wo Gott mich haben möchte. Ich glaube, dass mein Erlöser lebt und ich glaube, selbst wenn mir was unterwegs passiert, dass Gott groß genug ist, meine Familie zu versorgen. Amen. Sind wir dazu berufen zu gehen? Natürlich sind wir dazu berufen zu gehen, weil in Matthäus 28 heißt es, geht hin in alle Welt bis ans Ende der Erde und macht die Völker zu Jüngern. Zu wem hat Jesus das gesagt? Weiß das einer? Ja, das war jetzt ein bisschen unsicher. Nochmal. Zu uns, ja, das hat er zu uns gesagt. Das bedeutet, dass du und ich gerufen sind, rauszugehen und seinen Namen groß zu machen. Und das funktioniert nicht, wenn wir immer wieder im Hinterkopf haben, Hauptsache, ich komme gut dabei weg. Hauptsache, meine Rente ist sicher. Hauptsache, die nächsten 10 Jahre sind so durchgeplant, dass ich mich nicht fürchten muss, ob der Sprit nochmal 2 Euro teurer wird, ob die Wirtschaft weiter runtergeht, weil ich bin so weit abgesichert und kann leben. Und ich glaube und ich sehe, dass ganz viele Berufungen im Leib Christi nicht durchbrechen wegen diesem Problem. Man könnte jetzt sagen, natürlich ist das irgendwie so ein Problem der Neuzeit. Nein, ist es nicht. Jesus hatte eine Begegnung mit dem reichen Jüngling und da heißt es, dass ein junger Mann, der sehr reich war, mit Jesus geredet hat und hat gesagt, guter Meister, guter Lehrer, was muss ich machen, um das ewige Leben zu erreichen oder zu erhalten? Und dann zählt er auf, seit Kindes an halte ich mich an den Geboten, ich gebe meinen Zehnten und. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, gut, aber verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und der reiche Jüngling, ja, alles klar, das mache ich, alles klar. Nein, das war nicht die Reaktion. Das wäre die Reaktion von dem Alles ist gut Evangelium. Aber das Alles ist gut Evangelium existiert nicht in der Bibel, sondern das Evangelium des Reiches Gottes existiert in der Bibel. Und der reiche Jüngling ging betrübt weg. Und ich glaube, dass dieser Jüngling, also er ist in der Bibel nicht nochmal vorgekommen, nicht in seine Berufung reingekommen ist. Er hat es nicht geschafft, ein Jünger Jesu zu werden. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir haben, auch so als kleine, reiche Jünglinge gelten könnten. Ich meine, wir haben fließend Wasser, wir haben täglich was zum Essen, wir haben einen Standard, den ganz viele Leute nicht auf dieser Welt haben. Aber ich glaube, dass dieser Standard nicht dazu da ist, dass wir einpennen und in eine Konsummentalität kommen, sondern dass wir diesen Standard benutzen, um ein Segen zu sein für andere. Ein Bekannter von mir, der ist weltweit unterwegs zum Predigen, also hat einen Predigtdienst. Und er sagt halt, er ist ein langer, also Vielflieger, und er ist halt eine Strecke, ich glaube, 9 Stunden geflogen. Und er sagt halt, in dieser Zeit schlafe ich halt sehr gerne. Und dann ging der Flieger in die Luft und er hat dann sein Nickerchen gemacht und irgendwann ist er halt aufgestanden, also aufgewacht. Und die Frau, die neben ihm saß, hat ihn angestarrt, hat nichts gesagt. Und er so, Entschuldigung? Sie. Ich. Ja, was? Sie. Und er dachte, Mann, habe ich so geschnarcht, was ist denn jetzt passiert? Sie. Und er dann, ja, was ist denn? Sie haben geschlafen. Ja. Und? Und dann hat sie erzählt, dass sie auch eine Vielfliegerin ist und dass sie das auch kennt, wenn Flugzeuge in so Turbulenzen reinkommen. Und dieses Flugzeug ist, während er geschlafen hat, in so eine heftige Turbulenz reingekommen, dass die Sauerstoffmasken von oben runter geklappt sind und so. Geschrei und Gekreische war in dem Flugzeug los und der hat gepennt. Der hat einfach gepennt. Und dann hat er dann angefangen zu erzählen und hat gesagt, wir werden ganz sicher landen. Und dann hat er erzählt, dass er Christ ist und er weiß, dass Gott eine Berufung für ihn hat und er weiß, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihm und dass Gott ihn gerade wohin führt, wo er dienen soll. Und die Frau war dann, spinnen Sie jetzt komplett? Sie glauben an Gott und glauben, dass hier nichts passieren wird. Und sie hat den ganzen Flug über nicht mehr mit ihm geredet. Nur noch aus dem Fenster geguckt und ihn immer wieder angeguckt. Und ich glaube, das ist so ein starkes Beispiel, um zu zeigen, was es ausmacht, ob wir in einer Gewissheit leben, in einer göttlichen Gewissheit oder in einer menschlichen Sicherheit. Ich würde auch Panik kriegen, wenn ich im Flugzeug sitze und dieser Technik vertraue. Aber ich weiß, dass Gott einen Plan für mich hat. Und ich weiß, dass dieser Plan Gottes über dieses Leben hinausgeht. Amen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir die menschliche Sicherheit aufgeben und in einer göttlichen Gewissheit leben. In einer göttlichen Gewissheit, wo wir sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass wir das nicht nur uns bekennen, sondern dass wir das draußen den Menschen bekennen, die es nicht wissen. Du kannst gerne einmal den Predigttext aufmachen. Also eine Folie weiter. Genau, ich habe nämlich einen Text mitgebracht aus dem Matthäus 14, 22 bis 33. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein am Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger. Ich liebe das, wenn Jesus das sagt, ihr Kleingläubigen. Sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder, und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Kannst du eine Folie bitte weitermachen? Um zu verstehen, was hier passiert ist, ist es gut, den Kontext anzugucken. Und der Kontext ist der, dass die Jünger davor erlebt haben, wie Jesus über 5000 Menschen satt gemacht hat. Ja? Der Kontext ist der, dass die Jünger mit Jesus unterwegs waren und die Menschenmenge folgten ihm. Und irgendwann merkten die Jünger, die brauchen was zum Essen. Und Jesus sagt, ja, dann gebt ihr ihn doch. Und die haben dann ein bisschen in ihrer menschlichen Sicherheit rumgerechnet und haben das Ergebnis, also kamen auf das Ergebnis, ja, wir haben 3 Fische und 5 Brote. Das reicht niemals. Sie waren nicht in der geistlichen oder in der göttlichen Gewissheit, hier ist der Sohn Gottes mit uns. Sie haben schon davor so viele Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, Totenauferweckungen und alles. Und dann, wenn es um das natürliche Essen ging, haben sie Probleme gehabt. Auf jeden Fall haben dann so viele Leute gegessen, also über 5000 Leute, es wurden nur die Männer mitgezählt, also kann man davon ausgehen, dass es in echt 10.000 bis 15.000 waren, also mit Frauen und Kindern. Und zum Schluss haben sie noch 12 Körbe eingesammelt, die voll waren vom Essen. Und es waren 12 Jünger. Das bedeutet, dass wahrscheinlich jeder Jünger so einen fetten Korb hatte, der voll war mit Essen. Und dann geht es in diese Situation. Geh mal bitte eine Folie weiter. In dem ersten Abschnitt geht es von 22 bis 24. Gleich darauf nötigte Jesus, seine Jünger ins Boot zu steigen und dann an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Jesus nötigte, die Jünger ins Boot zu steigen. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass Jesus dich nötigt? Hast du manchmal das Gefühl, dass Jesus dich nötigt, was zu sagen zu einer Person, die du vielleicht nicht kennst? Hast du manchmal das Gefühl, irgendwas zu tun, so ein Drängen in dir? Aber du merkst, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber Jesus nötigt sie ins Boot rein. Jesus nötigt sie rein. Und du bist auch in ein Boot drin. Ja, du bist in mein Rettungsboot drin. Du bist im Rettungsboot des Evangeliums drin. Da hat Jesus dich reingemanövriert oder reingeschickt. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hat, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Jesus schickt die Jünger in das Boot rein und was passiert? Sie kriegen Gegenwind. Sie kriegen Gegenwind. Und Jesus sagt auch zu uns, dass wir Gegenwind kriegen werden, wenn wir in seinen Namen vorausgehen. Jesus sagt, um meinetwillen wird euch die ganze Welt hassen. Wurdest du schon mal von der Welt gehasst? Nicht, weil unsere Charaktere manchmal so ein bisschen anecken oder weil wir uns falsch verhalten, sondern wegen Jesus. Wurdest du schon mal für Jesus abgelehnt? Ja? Ja. Und das verspricht er uns. Und ich merke, dass viele Leute da dann schon abbrechen und sagen, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu heftig. Jesus hat doch gesagt, ich soll auf die Mission gehen. Ich habe Leute erlebt, die wollten in die Mission gehen, hatten dann aber Probleme mit den Visa und den Finanzen und sind dann nicht gegangen. Jesus hat doch gesagt, ich soll auf Mission gehen. 5 Leute haben mir einen Eindruck gegeben, ich soll auf Mission gehen. Ja, Gott spricht zu uns und Gott lenkt uns auch. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt von einer Blumenwiese zur nächsten laufen, bisschen Happy-Clappy-Missionare spielen, sondern dass wir einen Gegenspieler haben, der uns ordentlich vor den Bug schießen möchte und es auch tut. Und ich möchte dich wirklich fragen, in welchem Boot sitzt du gerade drinne? Wo will Gott gerade mit dir hinfahren? Wo schickt Jesus dich gerade rein? Raus aus der Komfortzone, rein in das Boot, los mit Jesus und womöglich sogar noch ein bisschen Gegenwind bekommen. Aber es geht weiter. Eine Folie bitte weiter. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Ich finde es so lustig zu sehen, dass die Jünger jetzt in wirklichen Turbulenten waren, aber Jesus sie die ganze Zeit im Auge hatte. Jesus hat sie nicht außer Auge gelassen. Jesus lässt dich nicht aus den Augen, weißt du das? Da, wo du bist, lässt er dich nicht aus den Augen. So, und die Jünger waren so am Kämpfen und waren wahrscheinlich so damit irgendwie beschäftigt, dass dieses Boot jetzt nicht untergeht, weil das ja ihre Sicherheit ist und haben nicht damit gerechnet, dass Jesus jetzt zu ihnen kommt. Woher weiß ich das? Weil sie erschraken, sie dachten, das wäre ein Gespenst, das da auf dem Wasser läuft. Sie haben nicht damit gerechnet, dass im Sturm, mitten im Sturm, Jesus zu ihnen kommt, auf seine Wege. Jesus ist nicht daran gehindert worden, dass Wasser zwischen denen ist. Mein Gott kann alles. Amen. Kann dein Gott alles? Ja? Verhalten wir uns auch so, als würde Gott alles können? Ja, nein, ja. gespaltene Meinung. Ich kann euch verraten, ich tue es nicht immer. Und das ärgert mich, weil ich will seinen Namen groß machen und ich kann seinen Namen nicht groß machen, wenn ich nicht mit seiner Gegenwart rechne, wenn ich versuche, es auf meinen Weg zu machen. Ich weiß nicht, wie es ist, ich möchte seine Gegenwart, ich möchte, dass der Heilige Geist durch mein Leben fließt, nicht nur in der Gemeinde. Ich habe so die Schnauze voll davon. In der Gemeinde so ein kleiner Prophet und draußen so ein Mistkäfer mit seinen Mistkäfer-Feelings. Oh, ich bin so ein harter, armer Christ. Ich will raus aus dieser Komfortzone, weil Jesus mitten im Sturm mit uns ist. Amen. Und ich habe es ausprobiert. Und wisst ihr, was passiert ist? Es war gut. Es war gut. Ich habe in den letzten 3 Wochen 2-mal auf der Arbeit für Leute gebetet. Und ich hatte Eindrücke für die. Und die kommen nicht aus dem christlichen Hintergrund. Das war richtig spannend. Ich liebe es, also ich bin Fensterputzer und ich liebe es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich liebe es, ihnen die gute Nachricht zu erzählen. Ich liebe es auch zu beten für sie. Aber diesmal dachte ich jetzt, komm, all in. Ne? Was soll's? Was soll's? Was will mein Chef denn machen? Mich feuern? Soll er doch. So. Und ich kam mit der einen Frau ins Gespräch, ich habe da die Fenster geputzt und sie hat erzählt, ja, sie unterstützt auch eine Kirche, einen Pastor in Frankreich. Und ich habe sie dann gefragt, aber kennst du Jesus? Nein. Hast du Jesus schon mal in dein Leben eingeladen? Nein. Und dann haben wir darüber geredet, wie wichtig es ist, persönlich mit Jesus zu leben und nicht nur irgendwie Aktionen zu starten, die vielleicht gut aussehen, aber im Endeffekt gar nichts mit Jesus zu tun haben, weil sie nicht aus seiner Liebe geboren sind, sondern aus Eifer oder aus dem guten Willen. Aber das alles hat vor Gott überhaupt keinen Bestand. Und dann hat sie gesagt, ja, meine Mutter hat so sehr geglaubt, aber ich kann damit nichts anfangen. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du Jesus jetzt hier erleben, mitten in ihrer Wohnung? Und immer wieder habe ich im Hinterkopf, ich bin in einer Dienstleistung drin. Das bedeutet, ich bin darauf angewiesen, dass die Leute gut über mich reden. Und wenn sich rumschubt, ja, kommt dieser fromme Fensterputzer, der dir noch was von Jesus erzählen will, auf so einen Blödsinn habe ich keinen Bock, ich nehme lieber einen anderen. Damit muss ich jedes Mal kämpfen. Ich habe einmal beim Kunden ein Pullover, meinen Arbeitspullover vergessen. Und dieser Kunde hat es dann zur Firma gebracht mit dem Zettel, das gehört dem Prediger. Dem Fensterputzer. Und da wusste mein Chef direkt, okay, dem gehört's. Auf jeden Fall habe ich dann dafür die Frau gebetet und ich habe sie gefragt, kann ich Ihnen die Hände auflegen? Ich glaube, da ist eine Power drin. Ja, okay, machen Sie das. Und dann habe ich das gemacht und ich merkte, wie ich Eindrücke bekomme. Eindrücke bedeutet, Gott redet zu mir und möchte der anderen Person was sagen. Das ist super genial. Das ist super genial. Und wenn du diese Gabe hast oder merkst, ey, Gott möchte dich da benutzen, praktiziere es bitte nicht nur in der Gemeinde. Nicht nur in der Gemeinde. Die Leute draußen müssen wissen, dass Gott einen Plan für sie hat. Die Leute draußen müssen wissen, dass Gott gute Gedanken über sie hat. Und das können sie nur dadurch erfahren, wenn wir diese Botschaft vorausbringen. Und dann habe ich für sie gebetet, habe diese Eindrücke reingehauen und sie hat sich so oft bedankt. Ich wurde nicht abgelehnt, ich habe keine schlechte Rückmeldung von meinem Chef bekommen, sondern es war alles positiv. Aber ich habe jedes Mal immer wieder diesen Kampf, gehe ich jetzt diesen Schritt oder gehe ich diesen Schritt nicht. Einige denken, ja, so cool, dieser Evangelist, das ist alles so einfach. Nein, ich muss auch in der göttlichen Gewissheit gehen und nicht in meiner menschlichen Sicherheit. Und es ist ein Glaubenskampf. Ich habe es nicht ergriffen. Und ich glaube, desto mehr ich anfange, in diesem Bereich zu schluren, desto weniger wird es auch in meinem Leben sein. Denn Gott ist mit denen, die ihm glauben und ihm vertrauen. Und Gott ist mit denen, die bereit sind, in Gewissheit das Reich Gottes zu bauen. Und nicht, die versuchen, in Sicherheit ihr Leben aufzubauen. Frag Jesus, in welches Boot er dich reinschicken möchte. Ich bin davon überzeugt, dass hier Leute sitzen, und Gott redet über Mission. Nicht nur bei Jule. Habt ihr Jule mitbekommen letzte Woche? War das schön? Das war schön, ne? Das war richtig schön. Und hast du Gott mal gefragt, ob er das Gleiche mit dir vorhat? Ich weiß, dass ganz viele Leute in ihrer Jugend, ja, in ihren jungen Jahren, dann irgendwie auf eine Missionsschule gegangen sind oder auf eine Bibelschule, weil sie glauben, dass Gott geredet hat. Wenn du einer von denen bist, die auch früher mal auf einer Jüngerschaftsschule waren oder Bibelschule, dann möchte ich dich fragen, was hast du daraus gemacht? Was hast du mit dem Reden Gottes daraus gemacht? Was hast du mit dieser Leidenschaft gemacht, die Gott in dein Herz reingesetzt hat? Und wenn du weißt, in welchem Boot du gerade sitzt und du kriegst gerade Gegenwind, dann möchte ich dich auch ermutigen, Jesus ist mit dir. Rechne mit seiner Gegenwart, rechne mit seinem Eingreifen. Und auch wenn es dir unmöglich vorkommt, Jesus kann auf dem Wasser laufen. Es gibt nichts, was Jesus nicht kann. Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Jetzt sind wir im Vers 28 bis 31. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun und fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Also was ich schon mal richtig cool finde, ist, dass Petrus auf die Stimme von Jesus reagiert hat. Reagierst du auf die Stimme von Jesus? Ich finde, das ist immer das Wichtigste, weil das bewahrt mich davor, in so einen Automatismus zu kommen, in so eine Routine zu kommen, in so ein, ich mache jetzt mal was, hoffentlich segnet das Gott. Herr, was möchtest du machen? Was möchtest du jetzt in meinem Trouble machen? Was möchtest du jetzt in meinem größten Problem machen? Was willst du in dieser Situation machen? Und Petrus reagierte auf die Stimme und Jesus sagte, ja, komm, komm. Und ich glaube, dass Jesus hier auch heute sagen möchte, komm, komm aus deiner Komfortzone raus. Komm aus deinem maßgeschneiderten Glauben raus, der nirgends anstößt. Komm aus deinem rausgeputzten Christsein raus. Leg dir Obergewänder an und Untergewänder und mach's wie Jesus. Und verkündige das Reich Gottes, die Botschaft. Und ich glaube, dass Jesus das gerade hier auch platzieren müsste. Komm, komm auf dem Wasser. Vielleicht fragst du dich, wie soll das finanziell gehen? Wo soll ich die Zeit herkriegen? Matthäus 6, Vers 33, das ist ein Schlüsselvers für mich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben. Wenn ich das nicht vor Augen hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, sondern irgendwo anders und todunglücklich, weil ich nicht in dem Willen Gottes wäre. Und wenn du hier sitzt und merkst, boah, also das Feuer ist weg, so glücklich mit Jesus bin ich auch nicht, dann möchte ich dich fragen, hörst du auf die Stimme Gottes? Hörst du auf das Eingeladene kommen? Und Petrus reagierte und er vertraute dem Wort und er ging dann auf dem Wasser. Und ich möchte dir sagen, wenn Jesus zu dir sagt, komm, dann kannst du auch auf dem Wasser gehen. Dann kannst du mitten im Sturm auf dem Wasser gehen. Dann kannst du mitten bei diesen ganzen Wirtschaftskrisen, bei dieser politischen Unsicherheit trotzdem aus dem Wasser gehen. Warum? Weil diese Gewissheit auf das Wort Gottes größer ist als diese menschliche Sicherheit, die uns manchmal so ein bisschen vorgegaukelt wird. Und Petrus hatte diese Gewissheit auf das Wort von Gott, von Jesus, und er geht auf ihn zu und dann merkt er aber, dass um ihn herum der Sturm tobt. Und was passierte? Er sinkte ein. Und da hat er sich rational auf die Sicherheit, also auf die menschliche Sicherheit gestützt. Ach, ich bin aus dem Boot raus, eigentlich trägt das Wasser ja gar nicht, was soll das? Und er sinkte ein. Und ich finde es so cool, dass wir lesen und Jesus war sofort da. Jesus war sofort da. Wenn du Schritte im Glauben gehst, oder eher gesagt, wenn wir Schritte im Glauben gehen und dann einsinken, dann können wir davon ausgehen und die Gewissheit haben, Jesus ist da. Jesus ist da und er wird uns nicht untergehen lassen. Jesus ist kein Sadist, ja, der es mag, uns zu quälen, sondern Jesus ist unser Gott, unser Retter, unser Erlöser, der alle Zeit bei uns ist. Das hat er uns versprochen. Und ich finde es so stark, dass Jesus aber ihn auch gleich wieder konfrontiert. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger, haben wir nicht eben über 5000 Menschen satt gemacht? Hast du nicht gerade einen vollen Korb mit Essen eingesammelt? Von fünf Fischen und drei Broten. Du Kleingläubiger, du Kleingläubiger. Und jetzt möchte ich uns mal so ein bisschen in die Vergangenheit in unserem Leben schicken und uns einfach mal ermutigen, erinnere dich mal an die Versorgungen Gottes in deinem Leben. Erinnere dich mal in den schweren Zeiten, wo du am Boden warst, wo du nicht mehr wusstest, wo oben und unten ist, wie Jesus dich da rausgebracht hat. Und nicht mit dem Hintergrund, dass wir jetzt so eine Vergangenheitsreise machen, ja, früher war alles so schön, ach, früher, da hatte ich noch dieses Feuer, ach, früher. Nein, dass wir uns daran erinnern, an seine Wundertaten, an seine Heldentaten, damit wir Kraft für heute haben, damit ich mich stärken kann, der Gott, der gestern mit mir war, der ist auch heute mit mir. Ja, und der Gott, der heute mit mir ist, der ist auch morgen mit mir. Und er wird nicht aufhören, seine göttliche Geschichte mit uns zu schreiben, solange wir sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Herr, hier bin ich, dein Reich zuerst, dein Name zuerst. Und ich wünsche mir das, dass wir eine Gemeinde werden, die das lebt. Dass du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, Axel hat das letzte Woche gesagt, du musst nicht alle Leute konfrontieren. Du musst auch nicht mit allen Leuten diskutieren. Aber du darfst und sollst auch deine Talente nutzen, die Gott dir gegeben hat. Und ich glaube, dass du Zugriff zu Leuten hast, den habe ich nicht. Aber bei diesem Zugriff auf diese Menschen ist es wichtig, dass sie wissen, für wen wir das machen. Dass wir nicht einfach nur so nette Leute sind, ja, so die besonders freundlich sind, sondern dass die Taten, die wir tun, dass sie auf Jesus gegründet sind und nicht auf eine gute Idee. Und Jesus konfrontiert ihn mit diesem, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und ich glaube, dass Jesus auch seinen Finger jetzt auf diesen Punkt legen möchte, warum zweifelst du an meiner Güte? Warum zweifelst du an den Ruf, den ich in dein Leben reingesandt habe? Warum zweifelst du mit den ganzen Zusprechungen und Verheißungen, die ich in meinem Wort dir verheiße? Warum zweifelst du damit? Warum zweifelst du daran, dass du ein Kind Gottes bist? Warum zweifelst du daran, dass du geliebt bist, dass du bedingungslos geliebt bist? Warum zweifelst du und machst die Meinung von Menschen in dein Leben größer als die Meinung von Gott? Warum zweifelst du und gehst nicht die nächsten Glaubensschritte und vertraust nicht dem Herrn? Warum bist du in deiner Komfortzone, vielleicht auch in einer Bedienungszone oder in einer Konsumhaltung im Reich Gottes, obwohl du so viel geben kannst? Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine Verheißung. Glaubst du an Jesus, so wie die Schrift es sagt? Ja, klar, können wir jetzt schnell sagen. Aber fließt wirklich Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben? Und das können wir am besten mal erfahren, wenn wir mal mit den Menschen um uns herum reden, wie sie uns wahrnehmen. Zweifel nicht an dem Ruf, der auf dein Leben liegt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, schmeiß die menschliche Sicherheit weg und geh in die göttliche Gewissheit. Denn wir haben ein Ziel vor Augen, wir wissen, dass wir ewig leben, wir wissen, dass sich das Leben nicht nur in diesen 80, 90, wenn es gut läuft, 100 Jahren auf diesem Planeten abspielt, sondern dass wir die ganze Herrlichkeit, die ganze Ewigkeit in der Gegenwart Gottes vor uns haben. Und das sollte uns wirklich motivieren, loszugehen. Und wenn du jetzt fragst, ja, wie kann ich das denn machen? Ja, also, ich kann dir ein paar Vorschläge machen. Wir fliegen jetzt in die Türkei und wenn es gut läuft, fliegen wir nächstes Jahr wieder in die Türkei. Wenn du mal in die Mission gehen möchtest und mal deinen heiligen Urlaub opfern möchtest, ja, deinen heiligen Urlaub und Leuten zudienen möchtest, mal raus aus der Sicherheit, dann melde dich nächstes Jahr gerne bei diesem Einsatz an. Wir haben so viele missionarische Angebote, nicht nur in der Gemeinde, sondern im ganzen Leib Christi. Du kannst dich entscheiden, einmal im Jahr tauche ich für eine Woche oder für zwei Wochen in eine Suppenküche ein. Es gibt christliche Suppenküchen. Du musst auch nicht mal ins Ausland gehen. Du kannst in eine Großstadt gehen, Köln, Stuttgart, Bremen. Ich weiß nicht, ob Bremen da so am Start ist. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Geh auf das Wort hin von Jesus. Und Jesus sagt, geh in alle Nationen. Das sagt Jesus uns. Und verlass deine Sicherheit. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt eine Woche Urlaub opfer im Jahr? Bin ich da nicht voll kaputt? Wie soll ich mich denn erholen? Ich habe mich schon gesehen, wie ich auf Malle am Strand liege und mich erhole. Ey, wisst ihr was? Am Strand liegen auf Malle ist voll langweilig. Ich sag's euch, das ist voll langweilig. Wie oft willst du denn noch am Strand sitzen? Wie oft willst du denn noch am Strand sitzen und Limo schlürfen? Ich habe die besten Erfahrungen, wenn ich für Gott unterwegs bin. Letztes Jahr Türkei war mega stark. Ich war in der Schweiz, ich war in Guatemala, ich war in Österreich. Ich hatte da Missionstrips und das war die beste Zeit überhaupt. Das ist die beste Zeit überhaupt, weil du gehst nicht nur fröhlich hin, du kommst auch noch gefüllter wieder als von so einem blöden Malle-Urlaub. Nichts gegen Malle, okay, ich will euch das jetzt nicht kaputt machen, aber wir reden über eine Woche. Ja, aber ich habe Kinder. Ich habe eine Frau. Ja, ich habe auch Kinder und ich habe auch eine Frau. Und wisst ihr, was das Gute ist, wenn man verheiratet ist? Man ist ein Team. Und vielleicht setzt du mal deine Frau frei, dass sie für eine Woche im Jahr einen Einsatz macht. Oder du setzt mal dein... Was? Ja, nein, mit den Kindern? Nein. Was gibt's zu essen? Nein, reden wir jetzt nicht drüber. Setzt euch gegenseitig frei für das Reich Gottes. Ich glaube nicht, dass Familie dem Reich Gottes entgegengeht. Ich glaube, dass das Reich Gottes mit Familie zusammengeht. Woher weiß ich das? Petrus hat auch seine Frau mitgenommen und ist rumgewandert. Ich sehe es ja schon bei den Aposteln. Was können die, was wir nicht können? Haben wir nicht den gleichen Gott? Ja? Amen? Was können die, was wir nicht können? Aller Demut, ja, sie waren die Apostel und so. Aber wir sind genauso Gottes Kinder und wir sind genauso berufen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Vollmacht und in seiner Versorgung zu gehen. Aber wir werden seine Versorgung nicht erleben, wenn wir kleingläubige Zweifler sind, die, sobald sie ein, zwei Schritte machen, gleich sich wieder von Jesus abwenden und dann einsacken. Sondern wir werden die Herrlichkeit Gottes in dem erleben, in dem wir gehen. Und wenn das mit der Mission für dich zu hart ist und du sagst, boah, nee, das ist mir ein bisschen zu heftig. Wir haben Alpha-Dienst, wir haben einen Alpha-Kurs. Vielleicht meldest du dich da als Mitarbeiter an. Du musst nicht große Schritte gehen. Du musst nicht gleich nach Afrika wie Jule, ne? So eine verrückte, junge, feurige Schwester, die die Nation unsicher macht in seinem Namen. Wenn du da noch nicht stehst, dann ist es in Ordnung. Aber geh kleine Schritte des Glaubens. Dazu möchte ich dich ermutigen. Dann geh bitte nochmal weiter. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, sind wir nicht auch manchmal so Hiopais? Mal ganz ehrlich. Die haben so viel mit Jesus erlebt. Und dann erst wieder, nachdem sie sowas erlebt haben, du bist wirklich der Sohn Gottes. Also wirklich. Also wirklich, wie oft haben sie das denn bekannt? Wie viel müssen wir denn noch erleben mit Gott, dass wir immer wieder zu diesem Punkt kommen, du bist wirklich Gott. Du hast wirklich alles in der Hand. Wie viele Beweise brauchst du noch von Jesus und seiner Treue, dass du sagen kannst, okay, ich gehe. Ich bete mal auf der Arbeit für jemanden. Und by the way, ihr braucht erst 3 Abmahnungen, bevor die euch kündigen können, ne? Ihr braucht erst 3 Abmahnungen, also die können euch noch nicht sofort raushauen. Und geh doch einfach mal den Schritt, bete doch mal offensiv für Leute. Und ich meine nicht, dass wir mit der Tür ins Haus kommen, sondern dass wir einfach mal zuhören, was die Leute uns sagen und darauf reagieren. Ich war diese Woche beim Badeartikelladen in Bremen, Innenstadt, Fenster putzen. Und das war sehr spannend, weil ich habe da die Fenster geputzt. Dann wurde ich von der Schaufensterwerbung attackiert. Ich habe mich da so blöd hingestellt, dann ist das Ding so fast auf mich geflogen. Dann hatte ich erstmal einen großen Hilfeschrei. Dann kam die Mitarbeiterin angerannt und hat mir geholfen, mich gerettet. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Sie ist so eine junge Frau und ich habe sie halt gefragt, machst du hier eine Ausbildung? Dann hat sie gesagt, nein, ich arbeite nur Teilzeit. Und dann dachte ich, okay, wenn sie Teilzeit arbeitet, dann macht sie ja wahrscheinlich noch irgendwas nebenbei. Oder sie ist faul. So. Die 2 Optionen gab es. Und ich habe sie dann gefragt, ja, was machst du denn? Studierst du noch? Und dann hat sie gesagt, ja, ich studiere. Ich will Maklerin werden, Immobilienmaklerin. Und dann hat sie aber gesagt, ja, aber das ist ja im Moment so unsicher und sie hat schon eine Freundin, die das auch macht und die ist jetzt nach Frankfurt gezogen, weil sie hier keinen Job findet. Und dann habe ich sie gefragt, kann ich dir mal was Persönliches sagen? Hat sie gesagt, ja. Dann habe ich ihr gesagt, du, also ich studiere Theologie, ich werde Pastor. Also ich sage immer, ich werde Pastor, weil wenn ich dem was anderes erzähle, das verstehen die eh nicht. Ich werde Pastor und ich glaube, dass Gott einen Plan für dich hat. Und ich glaube, dass du ein Gebet von Gott entfernt bist und er dir antworten möchte, wenn du aus dem ehrlichen Herzen zu ihm redest. Und ich glaube, dass du keine Zukunftsängste haben musst, wenn du mit Gott gehst. Und ich habe ihr gesagt, ja, natürlich haben wir das Problem mit der Sünde. Ja, die Sünde separiert uns von Gott. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, habe ich ihr gesagt, dass er seinen Sohn sandte und er die Schuld auf sich nahm, so dass der Durchgang zu Gott jetzt frei ist. So konnte ich sicher gehen, dass ich ihr in 2-3 Sätzen das Evangelium erklärt habe. Ich habe sie gefragt, kannst du was damit anfangen? Sie so, ja, das hätte ich eigentlich auch schon mal längst machen müssen, mal Gott zu fragen, was er mit mir vorhat. Gut, dass du das sagst. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass sie halt Muslimin ist. Und sie hat halt gesagt, ja, es steht ja geschrieben, weil die glauben an Schicksal. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube daran, dass ich den freien Willen habe. Ich glaube daran, dass ich in jeder Situation nach dem Willen Gottes fragen kann und nach dem Willen Gottes handeln kann, weil ich die Gewissheit habe, dass er mit mir ist und nicht eine Sicherheit in religiösen Aktivitäten habe. Und dann habe ich ihr sie wirklich ermutigt und ich habe auch beim Reden klargestellt, wenn dein Gott keinen Sohn hat, dann ist er nicht mein Gott. Mein Gott hat einen Sohn. Ja, wir müssen ja nicht gleich sagen, ihr seid falsch, ihr geht alle in die Hölle und. Sondern wir können ja mit den Sätzen, die wir sprechen, das Evangelium so verpacken, dass die auf jeden Fall wissen, zu wem wir gehören. Ja, weil wenn wir das, ja Gott, in allgemein, ja wer ist denn dein Gott? Ja, Gott ist so viel heutzutage. Ja, das Sparkonto, die Rentenversicherung und so, alles falsche Götter. Nein, und sie war so berührt davon. Für mich war es auch wieder ein Schritt. Sage ich ihr das jetzt oder nicht? Ich bin gerade der Fensterputzer und habe einen Firmennamen auf meiner Brust, die ich gerade vertrete. Aber mir ist das so egal. So, soll er mich doch feuern? Wie gesagt, ich habe noch keine Abmahnung bekommen, aber ich muss 3 kriegen. Und das Ergebnis war, ich habe dann noch so, als ich fertig war mit der Arbeit, so Badebomben gekauft, für meine Frau ihr was mitgebracht. Und sie hat gesagt, wollen Sie mal die Seifenpeelings eine Probe haben? Und ich so, ja, also ich benutze das jetzt nicht, aber meine Frau gerne. Ne? Und dann geht sie und holt so einen Klotz, richtig gute Seife. Und ihr Arbeitskollege, der daneben stand, hat gesagt, soll ich dir das Messer holen, damit du ihn so ein Stück abschneiden kannst? Nein, ich gebe ihm alles. Die hat den ganzen Klotz mir gegeben. Mir sind die Augen ausgefallen, dem Arbeitskollegen sind die Augen ausgefallen. Und dann hatte ich so ein riesiges Stück frische Seife und bin wie so ein König da rausgegangen gefühlt. Ich wurde selten abgelehnt für Jesus. Meistens kriege ich positive Rückmeldung. Die wirst du auch kriegen. Es kann sein, dass Leute uns mal ablehnen, aber dadurch, dass sie so großzügig war, habe ich gemerkt, das hat sie berührt. Das hat sie berührt, dass ihr das jemand gesagt hat. Wir müssen nicht einen Glaubenskrieg anfangen. Dazu sind wir nicht berufen. Wir sollen das Evangelium klar kommunizieren, zu wem wir gehören. Dazu müssen wir Gewissheitsschritte gehen, nicht Sicherheitsschritte. Amen. Zu wem gehörst du? Wenn du zu Jesus gehörst, lies dir Matthäus 28 durch. Was steht da? Kannst du zu dem allen Ja sagen? Wenn nicht, dann bitte Jesus, dass er dein Herz berührt, dass du dazu Ja sagen kannst. Ansonsten bist du ein Fan im Reich Gottes und kein Nachfolger. Ja? Jesus lädt uns ein, sein Reich zu bauen. Und ich glaube, dass Jesus uns einladen möchte, da wo wir in menschlichen Sicherheiten gehen, dass wir heute sagen können, Jesus, ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr in einer menschlichen Sicherheit gehen, sondern ich möchte in einer göttlichen Gewissheit gehen. Ich möchte in der Gewissheit gehen, Jesus, dass ich weiß, dass du mit mir bist, mitten im Sturm. Auch wenn ich auf dem Wasser gehe. Und dass, wenn ich im Sturm bin, aufgrund, weil du zu mir gesagt hast, ich soll da reingehen, dass du auch mit mir bist und mich durchtragen wirst. Jesus hat uns nicht versprochen, dass auf diesem Planeten alles gut ist. In der Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, er wird die Tränen der Trauernden abwischen. Es wird kein Schmerz, kein Leid mehr geben. Das ist ein Versprechen für den Himmel, nicht für diese Erde, nicht für diese Erde. Ich glaube, dass Gott uns Gutes tut in unserem Leben, aber ich glaube, dass noch viel mehr auf uns wartet. Ich glaube, dass noch so viel auf uns wartet, wir können das nicht begreifen. Und Jesus sagt zu uns, sammel dir Schätze, die dir keiner klauen kann. Und diese Schätze kannst du dir nur sammeln, wenn du im Glauben gehst, wenn du in seiner Gewissheit gehst, wenn du in deiner Komfortzone gehst, kannst du dir Schätze erarbeiten, kannst du dir Schätze aufbauen, aber diese Schätze werden eines Tages von Motten zerfressen, vom Rost vergehen und von dem Wind der Vergänglichkeit weggeweht. Aber wenn du dir anfängst, Schätze im Himmel zu sammeln, die kann dir keiner nehmen. Und ich glaube, wenn wir da Jesus reinlassen, Herr, worum geht es eigentlich wirklich in diesem Leben? Dass er uns Schritt für Schritt führen möchte. Ich möchte euch einmal bitten, die Augen zu schließen. Und ich möchte einmal reinfragen zuerst, bist du hier und du hast diese Gewissheit in Jesus noch nicht, weil du ihn nicht kennst? Du hast Jesus noch nie als Versorger erlebt oder als Befreier, als den mächtigen Gott, für den nichts unmöglich ist. Aber du sagst, ich möchte diesen Jesus aber kennenlernen und ich möchte diese Gewissheit in Jesus haben und ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen, weil ich das noch nie bewusst gemacht habe. Vielleicht bist du seit Kind auf in eine Kirche gegangen, hast aber nie wirklich eine Beziehung zu Jesus gehabt. Vielleicht hast du so viel von Jesus gehört und findest das auch alles schön, aber hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus, ich möchte, dass du mein Gott wirst und mich führst und mich leitest und mich ins Boot schickst, dann möchte ich dich bitten, wenn du das noch nie gemacht hast, aber das machen möchtest, dann heb gerne mal die Hand als Zeichen für die unsichtbare und sichtbare Welt. Herr, ich möchte das. Und dann würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß, dass hier Menschen sitzen und Jesus sagt zu dir, komm aus deiner Sicherheit raus. Komm aus deiner langweiligen, verstaubten Sicherheit raus und komm in meine Gewissheit rein. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und du sagst, Jesus, ich möchte diese Sicherheiten, die ich mir aufgebaut habe, verlassen. Ich möchte rein in deine Gewissheit. Ich möchte rein in deine Pläne. Ich möchte rein in das, was du für mein Leben vorbereitet hast, ohne mich von Ängsten und Sorgen leiten zu lassen, sondern mich von deiner Gewissheit zu leiten, dass du dein Wort erfüllst und dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkommt. Dann möchte ich dich bitte einmal bitten, auch die Hand zu heben und sagen, Herr, hier bin ich. Schenk mir die neue Sicherheit, die Gewissheit in dir und ich verlasse die Sicherheit. Danke. Ich möchte euch mal bitten, alle aufzustehen und dass wir wirklich zusammen ein Gebet sprechen. Du kannst dieses Gebet gerne mitbeten, wenn du es vom Herzen möchtest. Bitte bete dieses Gebet nicht mit, weil links und rechts um dich herum dieses Gebet gesprochen wird, sondern bete dieses Gebet wirklich mit, wenn das in deinem Herzen liegt. Jesus, ich danke dir. Betet mir gerne nach. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan für mich hast. Dass du der Gott bist, der mit mir ist, auch wenn ich durchs Todestal wandere, auch wenn ich in Stürme reinkomme, auch wenn ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Und ich rufe das raus in diese Welt. Du bist meine Burg, du bist mein Gott. Heiliger Geist, offenbar mir jetzt bitte, wo ich in menschlicher Sicherheit lebe und nicht in deiner göttlichen Gewissheit. Berühre mein Herz bitte, Heiliger Geist, und zünde dieses Feuer neu an, dass ich brenne für das Evangelium, für deine Nachricht. nicht für meine Sicherheit. Und vergib mir bitte, wo ich so viel Lebenszeit verschwendet habe, um in meiner Komfortzone zu leben, Jesus. Mach deinen Namen groß in meinem Leben. Groß in meiner Familie deinen Namen. Groß in unserer Stadt. Und lass mein Leben ein Spiegelbild von deiner Herrlichkeit sein.
Kannst du noch in der Anbetungshaltung bleiben oder auch hier nach vorne kommen. Hier dürfen die Beter sich schon mal positionieren. Und genau, hier darfst du gerne für dich beten lassen mit deinem persönlichen Anliegen. Sie würden es feiern, mit dir und für dich beten zu dürfen. Und ansonsten bist du auch herzlich eingeladen, noch nach unten zu kommen und einfach noch Gemeinschaft zu haben. Wie gesagt, wenn du noch ein warmes Essen genießen möchtest, dann darfst du gerne in die Welcome Lounge kommen. Aber ansonsten ist der Gemeinschaftsraum auch für sonstige Gemeinschaft gut zu haben. Genau, deswegen lasst uns gerne einfach noch einen schönen, eine schöne Gemeinschaft haben. Und ansonsten sehen wir uns Dienstag bei Let's Pray. Dort wird es wieder, da wollen wir uns wieder im Gebet stärken von 6 bis 7. Sei da gerne mit dabei, es ist sehr bereichernd, mit Jesus den Tag zu starten und für diese Gemeinde und für die Menschen und für die Stadt und so zu beten und sich im Gebet einfach einzumachen. Genau, deswegen nimm das sehr gerne an und ansonsten sehen wir uns gleich noch unten. Bis denn und einen schönen Sonntag noch.